Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Lass die Finger von Ovo Moyela. Das war eines der Soundtracks zu meiner Karriere. Es folgten 2 Meisterschaften und ein Pokalsieg mit dem BVB. Heute verrate ich euch, warum Ricardo für mich als Kabelträger angefangen hat, wie mein Leben heute aussieht und warum dieser Sommer immer noch zur Vergangenheitsbewältigung für mich gehört. Ich bin Patrick Ovo Moyela. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Ovo, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Wir müssen sagen, 2 eklatante Fehler. Zum einen steht das da nicht drin, was du da gerade vorgelesen hast. Und zum zweiten muss ich sagen, wir haben das erste Mal ungefähr so 8 Minuten gebraucht, bis jemand das fehlerfrei vorlesen konnte. Also.
Darf ich dazu auch was sagen?
Nein, ist ja zum Glück meine selbst. Ja, okay. Nein, also ohne Spaß, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ja. Hat ja lange genug gedauert.
Richtig.
Wir kennen uns tatsächlich schon, wie lange? Ich glaube, wir feiern 10-Jähriges.
Ja, 14, 15, das kommt hin. Also bald zumindest. Mhm. Und ich habe natürlich ein bisschen geflunkert. Kabelträger warst du nicht. Aber du warst technisch quasi zuständig für die Programmierung der Screens, oder? Die ich benutzt habe damals, der Touchscreen.
Ja, auch das etwas weit gefehlt. Ich habe damals inhaltlich die Aufstellung eingefügt. Ah. Ja, weil sonst hättest du das Ganze damals schon nicht hinbekommen. Könnte man also sagen, dass du so erfolgreich bist wie heute? Liegt daran, dass ich dich immer gut vorbereitet habe?
Ja, und dass du so erfolgreich bist wie heute, liegt daran, dass du dir eine Menge abgeguckt hast.
Selbstverständlich. Auch anhand deiner Sendung Ovo Meets, ne? Die es ja mal damals in ganz klein gab, dann abgesetzt wurde. Und dann haben wir es halt ein bisschen größer gemacht.
Also sehr viele Ähnlichkeiten mit meiner Geschichte, ganz komischerweise.
Ja, ja, weißt du, was ich sage. Du, wir sind in Dortmund.
Ja.
Du bist damals, vor 5, 6, 7 Jahren, wegen der Liebe wieder nach Dortmund gekommen. Zurück aus dem hohen Norden, aus Hamburg, da wo du ja auch geboren bist.
Ja.
Wie schwer ist dir das gefallen?
Gar nicht schwer. Also erstens, klar, wie gesagt, Entscheidung für die Family, für die Liebe ist dann nichts, was einem schwerfallen sollte. Beruflich war es aber auch so, dass ich für mich sehr, sehr viel wieder hier in den Ruhrpott beziehungsweise auch zumindest nach NRW verlegt hat. Ich arbeite für die Bundesliga, das ist viel in Köln, mache den Markenbotschafter für den BVB. Das ist natürlich hier in Dortmund. Insofern war das ein super Paket und es passte dann. War natürlich damit deutlich erträglicher.
Ja, du wohnst mit deiner Freundin und deinen 3 Kindern hier.
Ja.
Deine 2 etwas größeren Kinder sind schon im Schulalter. Mhm. Und der Kleine ist ja so ein Nachzügler. Ich finde ja, als Freund, dass du in der Papa-Rolle nochmal so richtig aufgegangen bist.
Okay. Ja, also das ist ja Fakt. Also eigentlich war die Familienplanung längst abgeschlossen nach den 2 Kindern. Wie gesagt, die waren sind schulpflichtig bereits. Es war sehr schön, dass auch mal wieder so ein bisschen mehr Zeit war. Und dann kam der Kleine nochmal hinterher, wie das halt so passiert. Aber jetzt sind wir froh, dass er da ist. Er ist wirklich eine Bereicherung. Er ist ein super, super Sonnenschein.
Dann gucken wir doch mal und zeigen ihm schon, wie du lebst. Ja?
Jawohl.
Let's go.
So, komm rein.
Yes. Du, bevor wir das alles zeigen, möchte ich als allererstes gerne einen Bart sehen.
Hm. Hier, komm mit. Ja. Haben wir das hier unten? Warum willst du einen Bart sehen?
Du hast ja noch was Vernünftiges in deinem Leben gemacht, bevor du Fußballprofi und reich wurdest.
Ja.
Gas- und Wasserinstallateur.
Richtig.
Wenn jetzt hier irgendwas kaputt ginge, kannst du dir dann noch selber helfen?
Ja, das kann ich schon.
Wirklich?
Ich habe tatsächlich gerade in diesem Bad, das ist Gäste-WC, Dekoration war nicht mein Teil.
Hast du nicht so einen grünen Daumen?
Aber ich habe keinen grünen Daumen. Ich habe tatsächlich hier die Utensilien selbst montiert.
Ja?
Ja. Und zum Teil auch, und das war beim ganzen Haus eigentlich so, wenn mir etwas nicht schnell genug ging, gerade im Bereich Sanitär, aber auch Elektro, was damals auch noch so ein Teil meiner Ausbildung war, habe ich hier viel noch nach Feierabend selber verlegt und dafür gesorgt, dass es ein bisschen schneller ging. Ja, selbst ist der Mann.
So, schauen wir uns den Rest an.
Ja, ein bisschen was gibt's noch.
Was wir dazu sagen müssen, ich meine, der Zuschauer wird ja merken, dass wir befreundet sind. Ich war ja jetzt schon 1000 Mal hier. Er kommt allerdings nie zu mir, warum auch immer das der Fall ist.
Das ist so schlecht. 1000 Mal. Ja. Er ist das 4. Mal hier. Weil er immer noch kommt, wenn er übernachten muss in NRW und zu geizig ist, ein Hotel zu buchen.
Ja. Zum Glück hat mein Freund keine Kosten und Mühen gescheut in seinem Haus. Man sieht, du bist Fernsehmann.
Ja, technisch zumindest affin und ja. Möchte zumindest die Möglichkeit haben, da wo ich bin, auch, keine Ahnung, Fernsehen zu gucken, Musik laufen zu lassen und so weiter.
Großer Tisch, das ist jetzt nicht nur für die Familie, sondern du bist auch ein Typ, ne, der ja auch gerne dann mit Freunden und anderen Leuten zusammen sitzt.
Genau. Leider bin ich gar nicht so viel zu Hause, dass ich das regelmäßig irgendwie nutzen kann. Aber wenn dann mal viele Leute da sind und wir hier irgendwie ein bisschen zusammen essen, das ist immer sehr schön, ja.
Weil du es gerade ansprichst. Ich meine, du bist für die DFL unterwegs. Du bist BVB-Botschafter. Du bist bei Amazon Prime noch Experte. Du bist ab und zu noch bei uns bei Sky Experte. Wie viele Tage im Monat bist du unterwegs?
Unterwegs heißt, an den Tagen, wo ich für die Arbeit unterwegs bin oder nicht zu Hause bin, also auch nicht nach Hause komme zum Schlafen.
Weil das unterwegs erstmal.
Ja, das Gute, also unterwegs bin ich schon viel. Natürlich insbesondere an Wochenenden, fast jedes Wochenende Minimum ein Spiel kommentieren für die DFL. Dazu kommen in der Champions League dann, wenn es die K.O.-Phase ist, ins Reisen, dann immer von Montag bis Mittwoch, immer dann, wenn ein Champions League-Spiel ist. In der normalen Phase, in der Gruppenphase ist es so, dass ich da nur nach Köln für muss. Also ich komme bestimmt auf 10, 14, da geht die Tür da auf, Tage im Monat, die ich nicht zu Hause bin.
Kann mir verraten, warum es nicht deine Ehefrau eigentlich ist?
Ja, ich also das kann auch.
Ist ja die Mutter deiner Kinder, weil genau. Freundin hört sich immer so an, als wäre...
Ja, es macht das Ganze ein bisschen kleiner. Ja. Das ist ja natürlich meine Partnerin, aber es war für mich, jetzt fährt hier die Müllabfuhr, hier ist die Welt noch in Ordnung, da kommt regelmäßig die Müllabfuhr vorbei. Ich habe als Kind bei meinen Eltern mitbekommen, wie sowas ungünstig, unschön zu Ende gehen kann. Das hat mich vielleicht...
Eine Ehe.
Sehr zu, ja, die Ehe meiner Eltern, sehr geprägt. Und ich habe mir damals, also wirklich schon als kleiner, als Kind gesagt, nee, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Und dass dieser Gedanke ist eigentlich immer nur gewachsen und stärker geworden. Und es war für mich immer klar, dass ich Kinder haben möchte, dass ich Familie haben möchte, Partnerin haben möchte, aber ich will nie heiraten. Damit habe ich nichts zu tun. Und das ist nach wie vor so.
Ja, quasi die Küche. Ich weiß, dass du damit nicht so viel am Hut hast, allerdings gibt es... Ein sehr gutes Element in der Küche, denn...
Tada! Achso, ja, Ricardos Lieblingsmöbel in meinem Haus ist dieser Weinschrank.
Ja, gut, man muss ja sagen, du hast da wirklich sehr gute... Können wir mal einmal vielleicht einen guten Wein zeigen?
Einen guten Wein?
Also du kannst natürlich auch 20 gute Weine zeigen, ist ja alles gut da drin, aber du trinkst ja gerne Rotwein.
Ja.
Ja.
So. Und dann gibt es natürlich auch ein paar, die ich eigentlich nicht trinke. Wir können zeigen, also das haben wir ja fast noch nicht, aber das ist ein sehr guter Wein. Entschuldigung, du wolltest einen guten sehen. Mein Geburtsjahr war auch ein Geschenk, also ist ein Geschenk gewesen. Deswegen, da warte ich noch auf den ganz richtigen Moment, um den mal zu
öffnen. 11:30 sind wir fertig.
11:30 sind wir durch, vielleicht ist heute der Tag. Nein, also ja, ich mag gerne Rotwein und das macht mir auch Spaß, mal einen guten Wein zu haben für besondere Anlässe. Aber ich bin jetzt auch ich trinke gar nicht so viel oder so regelmäßig Rotwein. Aber wenn, dann gerne und dann gerne auch was Gutes.
Setzen wir uns hin und besprechen den Rest.
Alles klar.
Uwe, bevor wir loslegen, wer ist der berühmteste in deiner Telefonliste?
Du meinst nach dir?
Ja, mittlerweile ist es so.
Der berühmteste in meiner Telefonliste. Also wenn du, ich würde sagen, weltweit nimmst, müsste das Boris Becker wahrscheinlich sein, den man ja doch nicht nur in Deutschland kennt, auch nicht nur in England, sondern eben weltweit, der auch gerade in den USA, wo ich ihn damals kennengelernt habe eigentlich, immer noch eine riesen Ikone ist. Und ich würde sagen, die Telefonnummer müsste die bekannteste Person sein. Also
ihr seid schon auch, man kann ja sagen, ihr seid schon echt eng befreundet auch.
Ich meine, du standest ja glaube ich, auch in seinem Buch, in seinen Memoiren unten in der Danksagung.
Ja, ja, das stimmt. Wir haben intensive Phasen miteinander erlebt, auch in seiner Geschichte, auch in seiner Beziehungswelt war ich an vielen Episoden beteiligt als Ohr, als Freund, der zuhört.
Rufen wir ihn an.
Schauen wir mal, ob der Herr Becker sprechen möchte. Gucken, ob wir noch FaceTime muss ich, oder?
FaceTime, ja. Wir, wie du weißt, arbeiten im Fernsehen, ja. Nicht im Radio.
Das geht nur per WhatsApp bei ihm. Ja. Aber wir probieren es mal. So. Lässt mich jetzt schön hängen.
Ja. Kommst offensichtlich nicht mehr mit ihm in den Clubs in Monaco.
Vielleicht ist es auch gar nicht Boris
Becker. Manuel Neuer. Du, vielleicht rufst er dich ja zurück. Wir fangen ja jetzt mal ein bisschen an zu quatschen. Ja. Ne?
Sorry.
Ja. Guck mal.
Sorry, ich bin Blender.
Obo, schauen wir mal auf deine doch großartige Karriere zurück. Du warst ja Teil der letzten BVB-Meistermannschaft. Hm. Waren das rückblickend die emotionalsten Momente deiner Karriere?
Boah, emotionalsten Momente. Also es gibt, der Gewinn einer Meisterschaft ist
aber natürlich... Aber es überrascht mich, dass du überhaupt darüber nachdenkst.
Was, ja, aber weil du sagst, emotionalsten Momente, es ist schon was Großes und man arbeitet natürlich lange darauf hin, da ist viel Druck dabei, etc. Aber ich meine, das erste Mal für sein Land spielen ist sehr emotional. Das erste Mal Champions League spielen, dann auch noch gegen den größten Star, der gerade auf der Welt ist, genau, Ronaldinho zu dem Zeitpunkt, gegen Barcelona, die Mannschaft, die irgendwie die größte war und die ich auch als einzige Mannschaft jemals irgendwie, ja, ich würde gerade sagen, sympathisiert. Ich war nie Fan, auch nicht als Hamburger Junge vom HSV oder St. Pauli oder von irgendeiner anderen großen Mannschaft. Aber der FC Barcelona hat es mir immer angetan. So, dann kriegst du die bei deinem ersten Champions-League-Spiel als ersten Gegner mit deinem Lieblingsspieler, der auch noch auf deiner Seite gegen dich spielt. Das sind alles viele Erlebnisse.
Nur kurz, wie lief's?
Ich habe es ganz ordentlich gemacht, glaube ich. Aber wir haben, ich glaube, 2-0 verloren.
Mit Werder Bremen damals.
Mit Werder Bremen. Okay. Ich glaube, wirklich gut hat niemand gegen Ronaldinho ausgesehen. Aber was ich sagen will, ist, da waren sehr viele emotionale Momente dabei. Das erste Mal nach langer Verletzung wieder spielen, nach über einem Jahr Pause wieder in der Startelf, ein Tor schießen gegen Werder Bremen mit Borussia Dortmund und gegen deinen ehemaligen Verein, das deinem Kind zu widmen, dann mit dem Schnullerjubel. Da sind schon so ein paar emotionale Momente gewesen. Aber ja, klar, die Zeit hier beim BVB mit allem, also dem Gewinn der Meisterschaft, das Doublejahr, aber auch natürlich dem Karriereende, den vielen Verletzungen, da war sehr viel Emotionales dabei.
Was hat, weil du Jürgen Klopp ansprichst, er damals mit euch gemacht?
Einfach dafür gesorgt, dass es immer irgendwie Spaß gemacht hat, zur Arbeit zu kommen. Sei es Schneeregen, Sturm, Hagel, Schnee oder strahlender Sonnenschein. Du hattest also irgendwann einen Grund, irgendwie zu lachen. Er hat sehr viel zum Lachen beigetragen. Wusste aber auch, wen er wie kriegt, wen er wie motiviert, wer was braucht. Hat ziemlich gut es verstanden, alle mit ins Boot zu nehmen, jedem das Gefühl zu geben, wichtig zu sein. Und ich glaube, das ist auch seine ganz große Stärke.
Jetzt haben wir ja über einige tolle Momente deiner Karriere gesprochen. Es gab aber auch nicht so tolle. Die Nicht-Nominierung, du hast ja eben auch auf dem Zettel vorgelesen, Nicht-Nominierung kurz vor der WM im eigenen Land 2006. War das die größte sportliche Niederlage deines Lebens?
Ja, definitiv. Bis dahin lief bei mir, damals bei Werder Bremen und auch für Werder Bremen eigentlich alles super. Ich hatte eine tolle Saison. Es war mein erstes Jahr mit Champions-League-Fußball. Es war mein erstes Jahr bei einem ambitionierten Club. Ich kam von Arminia Bielefeld, einem Bundesliga-Aufsteiger. Habe, ich glaube, die meisten Spiele gemacht in dem Jahr von Beginn an. Also eigentlich war alles auf positiv getrimmt. Es war ein super Abschluss. Wir haben am letzten Spieltag im direkten Duell gegen den HSV, also den Nordderby, den zweiten Tabellenplatz und damit die direkte Qualifikation für die Champions League fürs nächste Jahr wieder erreicht. Insofern war für mich alles auf grün, alles auf go. Ich bin dabei, jetzt kommt das große Turnier im Sommer und da habe ich mich sehr drauf gefreut und dann kriegst du halt am Nominierungstag den Anruf.
Von wem?
Es war Jürgen Klinsmann, genau, der mir dann sagte, war schon die Begrüßung, da wusste ich schon, es geht nicht in die richtige Richtung. Ich hatte auch einen gewissen Verdacht, denn die zwei Wochen vorher, es gab ja immer so Werbekampagnen, die gedreht wurden. Und ich war eigentlich in jeder Werbekampagne drin und auch zu sehen. Ja. Und dann gab es einen Werbespot, der tatsächlich sich geändert hat, wo ich auf einmal nicht mehr zu sehen war, die letzten paar Tage vorher. Und ich wurde darauf angesprochen, sag mal, warum haben wir dich denn rausgeschnitten? Und ich weiß noch, ich habe damals mit Oliver Bierhoff Kontakt aufgenommen, habe gesagt, hör mal, kann das sein? was ist da los? Ah, würde ich mir keine Gedanken machen. Bei dir mache ich mir keine Gedanken, war damals die Antwort. Ja, aber dann kam es so, rief an, druckste ein bisschen rum und sagte, wir haben uns entschieden, einen Offensiven mehr mitzunehmen, einen Defensiven mehr zu Hause zu lassen und leider trifft es dich. Und da fiel für mich natürlich ein Hochhaus über mir zusammen. Das war wirklich ein schwieriger Moment. Und danach hatten wir, es war, wie gesagt, die Saison war vorbei, wir hatten noch eine Woche Training angesetzt bei Werder. Und ich fühlte mich da aber auch nicht so aufgefangen von Verein, von Trainer und Manager, muss ich ehrlich zugeben.
Wer war das damals?
Thomas Schaaf, genau. Dass ich wirklich nach zwei Tagen gesagt habe, Freunde, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich muss weg. Das haben wir mir dann auch genehmigt. Ich glaube, ich bin Mitte der Woche dann abgereist und habe dann für mich versucht, diesen Fußballsommer aus dem Kopf zu bekommen. Und bin sehr viel gereist, habe sehr viel Quatsch gemacht, damals auch Junggeselle. Mhm. Und bin einfach mal drauf los, damit ich ja nicht daran denken muss, dass bei mir zu Hause gerade die Luzi abgeht mit Fußball und Weltmeisterschaft.
Ja, krass. Also wo hast du eigentlich die WM dann hier in Deutschland verfolgt?
Nee, ich habe tatsächlich geschaut, wo bin ich am weitesten weg von Deutschland oder von Fußball. Und das war für mich in Amerika. Mhm. Damals in Amerika, klar, hätte man die Möglichkeit oder konnte man dort auch die WM gucken in Sportbars und so weiter und so fort. Aber es wurde nicht überall drüber berichtet. Es war nicht überall der Kontakt damit da. Und ich war schon auch zwiegespalten. Wünsche ich denen jetzt den maximalen Erfolg? Oder möchte ich, dass es eigentlich nicht so gut läuft, weil ich ja irgendwie böse bin? Ich glaube, das Gefühl kennt jeder. Ja. Und am Ende, also es hat lange gedauert. Ich bin ja dann irgendwann ab dem Achtelfinale, glaube ich, gegen Argentinien. War das Achtelfinale? Ja,
war noch Schweden, dann Argentinien Viertelfinale.
Oder Viertelfinale Argentinien. Das war das erste Spiel, da war ich wieder in Deutschland. Das habe ich mir dann auch live in Berlin im Stadion angeguckt. Das ging dann auch wieder. Und da habe ich mich natürlich auch sehr dann gefreut, dass man noch weitergekommen ist. Aber es hat bis dahin gebraucht. Und es hat auch lange danach noch in mir gelodert.
Wie lange?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich weiß, sportlich gesehen war ich bis September auch bei Werder Bremen überhaupt kein Thema, weil ich einfach, mir war alles eher so lax, es war alles egal. Also ich habe zwar trainiert, auch Vollgas gegeben, ich war gesund, aber es war mir eigentlich wurscht, ob ich gespielt habe oder nicht. Auch da hatte ich meinen Stammplatz verloren, also war für mich echt ein Katastrophensommer. Ich kam aus diesem Urlaub, wollte eigentlich voll angreifen. Man hatte Clemens Fritz verpflichtet, einen neuen Rechtsverteidiger von Leverkusen damals. Und mir war vom ersten Tag der Vorbereitung eigentlich klar und auch vermittelt worden, dass für mich jetzt auf die Bank geht, so ungefähr. Aber auch das war mir eigentlich lax. Ich habe dann weiter mein Ding gemacht, weil Fußball war so für mich, ja okay, aber es fühlte sich irgendwie alles fad an, ohne Salz, ohne Pfeffer. Und das ging bestimmt so bis in die Champions-League-Spiele wieder rein. Wir hatten erneut Barcelona und jetzt wieder. Ne? Das war so das Einzige, wo ich so für gebrannt habe. Und ich weiß noch, es war das Heimspiel gegen Barcelona, wie gesagt, im zweiten Jahr, wo wir 1-1 gespielt haben, da bin ich ein paar Minuten reingekommen. Am nächsten Tag hat mir der Trainer gesagt, du hast jetzt die letzte Woche endlich so gearbeitet, jetzt kriegst du bald deine Chance. Und dann habe ich mich schwer verletzt und war 5 Monate raus.
Die WM-Nominierung, hast du ja gesagt, war wirklich schlimm für dich. Davor gab es allerdings auch eine sehr unschöne, widerliche Aktion, denn die NPD hat damals so einen WM-Planer als Flugblatt herausgebracht, wo sie dann mit so einem Slogan geworben haben, weiß, nicht nur eine Trikotfarbe, für eine echte Nationalmannschaft. Und deine Nummer 25 war deine Nationalmannschaftsnummer. Ja. Wann hast du das erste Mal gesehen oder mitbekommen?
Ich bin zum Training gefahren in Bremen damals, bin angekommen und ich weiß gar nicht, wer es genau war. Ich glaube, es war sogar der Zeugwart. Der kam auf mich zu und sagte, boah, was eine Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Und dann habe ich gesagt, was meinst du? Ja, hast du es noch nicht gesehen? Und als ich das dann mitbekommen habe, war das natürlich für mich ein Riesenschock, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir selber nie die Frage gestellt, bin ich eigentlich deutsch genug? Und auf einmal wirst du damit konfrontiert, dass irgendjemand der Meinung ist, du gehörst gar nicht zu uns. Und ich bin in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen, war da noch nie in Nigeria und auf einmal sagt man mir, nee, hier gehörst du eigentlich auch nicht hin. Und das war ein richtig fieses Gefühl und nicht Zweifel will ich nicht sagen, aber schon so in dir so eine Aufgewühltheit, dass du überlegst, boah, was hast du gemacht, dass das passiert, dass Leute so über dich denken. Und das war ekelhaft. Ich habe aber da, muss ich sagen, sehr viel Unterstützung, sowohl von Nationalmannschaft, als auch von Werder Bremen und auch von der Öffentlichkeit bekommen. Wir sind sofort dagegen vorgegangen, haben, der DFB hat geklagt, ich als Nebenkläger haben geklagt. Und letzten Endes wurde es dann auch verboten. Es hat leider sehr lange gedauert und war auch kein schöner Prozess, wenn du solchen Leuten dann gegenüber sitzen musst, von denen du weißt, sie verabscheuen dich, beziehungsweise sie nehmen dich als Bild dafür, als Konterfei dafür, was sie eben nicht wollen. Und das war auch eine Erfahrung, die ich so keinem wünsche und auch natürlich nie wieder haben möchte. Aber es war mir wichtig, dagegen vorzugehen und dem Kampf dagegen eigentlich das Gesicht zu geben.
Ja, ich fand bemerkenswert, als du gerade, und auch traurig, als du gesagt hast, ich wusste gar nicht, bin ich deutsch genug? Ab wann wusstest du, dass du natürlich deutsch genug bist?
Ja, wie gesagt, es war nicht der eigene Zweifel, sondern es war das Bewusstsein, dass es Leute gibt, die das über dich denken.
Aber den Kampf kannst du ja nicht gewinnen.
Nein, du kannst nicht jedem irgendwie sagen, was er zu denken hat. Das ist auch nicht meine Aufgabe, jeden davon zu überzeugen, dass ich eben doch Deutscher bin oder dass ich deutsch genug bin, um das Nationalmannschaftstrikot zu tragen. Aber dieser Moment, wie gesagt, es war kein Zweifel, aber vielleicht so eine kurze Unsicherheit, so Moment, bin ich nicht deutsch genug? Und hat sich relativ schnell in ich werde euch zeigen, dass ich genug deutsch bin oder wie auch immer, umgeändert, also eher in so einen Kampfmodus versetzt. Aber es ist ein wahnsinnig ekelhaftes Gefühl, wenn du öffentlich benutzt wirst. Und das war damals leider der Fall.
Uwe, du hattest allerdings auch schon, wenn wir jetzt mal Sport und Beruf wegmachen, musstest du ja auch schon schwere Schicksalsschläge erleiden innerhalb deiner Familie. Dein Bruder ist ja leider auch schon früher verstorben, an Krebs. Weißt du noch, wann er dich über seine Krebsdiagnose informiert hat?
Ja, klar. Also, weiß ich super gut natürlich. Sowas passiert ja zum Glück nicht häufig. Ich muss dazu erzählen, dass ein Jahr vorher erst mein Vater verstorben ist, auch an Krebs. An Darmkrebs damals. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, hatte ein sehr differenziertes Verhältnis zu meinem Vater, lange Zeit gar kein Verhältnis, dann im Erwachsenenalter doch wieder so ein bisschen vorangetrieben, gerade als ich selber Kinder hatte, war das dann schon etwas, wo ich auch gesagt habe, das ist für mich irgendwie wichtig, dass sie da wissen, da ist noch jemand und wo komme ich her, und anders natürlich auch, dass er das mitbekommt, was bei mir so los ist. Und in dieser Phase der Wiederfindung beziehungsweise der Intensivierung war auf einmal die Diagnose Darmkrebs da und danach war nach, weiß ich nicht, 5 Monaten und dann auch Feierabend leider, ist mein Vater verstorben. Diese Phase wiederum war extrem wichtig für mich und meinen Bruder, der auch sehr früh von zu Hause weg ist. Also auch da war ich quasi dann relativ schnell ohne den großen Bruder, der hat so sein Ding gemacht. Und sehr sporadisch, eigentlich nur zu den großen Feiertagen im Jahr mal wirklich Kontakt. Aber diese Zeit rund um meinen Vater und sein Schicksal hat mich und meinen Bruder eigentlich wieder sehr eng zusammengebracht. Und wir haben da eigentlich gesagt, hey, lass uns das Ganze wieder festigen, lass uns das Ganze wieder annähern. Und das Ganze hat ein Jahr gedauert und dann hat er die Diagnose Gehirntumor bekommen. Und ich habe ihn dann irgendwann gebeten, weil er auch nicht gut gegessen hatte, hat alleine gewohnt, immer ein bisschen ein Halotrien, Schlendrian hat er auch drin. Habe ihn gebeten, sich da untersuchen zu lassen. Und er ist dann zu Hause umgefallen. Dementsprechend hat meine Mutter, war dann vor Ort, weil ich war gerade erst wieder in Hamburg gelandet. Meine Mutter war vor Ort und hat ihn sofort mit ins Krankenhaus genommen. Und ich habe mir gedacht damals, der kriegt eine Infusion, weil er hat nicht gut gegessen. Dem war schwindelig, er war erkältet, der hat nicht gut gegessen, kriegt eine Infusion, geht nach 1-2 Tagen wieder nach Hause. Aber als ich auf dem Weg in die Sendung war, rief mich meine Mutter an und sagte, du musst unbedingt ins Krankenhaus kommen, weil das sieht nicht gut aus. Und Sendung abgesagt, ab ins Krankenhaus, war auch dabei. Mein Bruder noch nie in Kernspintomographie gehabt. Er hat gesagt, kannst du da mitkommen, weil ich fühle mich da unsicher. Und dann war ich da mit drin und sah aber auch gleichzeitig die Bilder, während sie entstanden sind. Und war eine, schon eine Schockdiagnose. Und dann so kurz nacheinander natürlich umso mehr. Gerade erst wieder, kennengelernt ist das falsche Wort, aber gerade erst wieder angenähert und dann wird dir so der Boden unter den Füßen weggezogen. Ein Tag später dann auch gleich nach Biopsie und Untersuchung die Diagnose, dass es nicht mehr lange sein wird. Ja, und das war für mich und meine Mutter damals natürlich ein Riesenschock, ein Riesendrama. Aber komischerweise war es mein Bruder tatsächlich, der in diesem Schicksalsschlag, ähnlich wie ich beim Fußball, und das ist natürlich gar nicht zu vergleichen, aber in diesen Schicksalsschlägen immer noch eine Chance gesehen hat. Für ihn hieß es, die wenigsten schaffen 1,5 Jahre, und er hat gesagt, ich wette, ich schaffe 2. Das war so seine Kampfansage. Und dementsprechend hat er uns eigentlich gezeigt, wie wir damit umgehen sollen. Und das haben wir dann auch versucht. Und zwar auch da wieder, obwohl es eine sehr emotionale, eine sehr negative Zeit war, fast die intensivste und schönste Zeit, die ich mit meinem Bruder hatte, diese dann doch 2 Jahre und ich glaube, es waren 2 Jahre und 3 Monate, waren irgendwie trotzdem natürlich nicht die schönsten Erinnerungen, aber eine der schönsten und intensivsten Zeiten, weil ich versucht habe, so viel wie möglich bei ihm zu sein. Ich war auch eine der wenigen Personen, die er bis zum Ende bei sich haben wollte. Wie gesagt, es passiert sehr viel mit einem Menschen mit dieser Diagnose. Und das war für mich dann irgendwie doch, ja, schön darf man eigentlich nicht sagen, aber es war für mich eine Zeit, die ich auch nicht vermissen will, wenn es schon in diesem Rahmen sein muss, so ungefähr.
Oh, kommen wir zu unserer Challenge. Du sagst ja immer, dass du gut im Basketball bist. Schauen wir doch jetzt mal, ne? Basketball-Gott deines Kleinen. Derjenige, der verliert, muss wie immer auf Instagram ein Foto inklusive des Texas posten und der Gewinner bestimmen. Deal. Boah, ich werde dich auseinandernehmen.
Will er wieder mein Fame benutzen. Ja, egal. Du darfst anfangen. Du bist mein Gast. Der war schon.
Pass auf, du hast Matchball, ne?
Das war dein letzter?
Ja, das war mein dritter.
Okay. Dann machen wir doch jetzt Schluss. Oh, die Richtung war so gut.
Da ist das Ding!
Das ist einfach so schlecht.
Ich hätte Basketball gewinnen lassen.
Das ist ja einfach nicht. Das kann nicht dein Ernst sein.
Oh! Ja! Ovo, ja. Vielen Dank, Spaß, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Wirklich teilweise sehr, sehr bewegend. Vielen Dank dafür. Und auf alles, was noch kommt.
Raus. Raus jetzt.